Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörer.
Wir wünschen euch einen frohen ersten Advent.
Genau. Schön weihnachtlich.
Ja, wir sitzen hier bei Marie. Marie hat Lichterketten. Hier ist auf jeden Fall sehr gemütlich.
Schöne Stimmung.
Ja, wir haben jetzt auch, warte, seit wann bin ich hier? Seit über einer Stunde.
Ja, ja.
Und jetzt fangen wir auch mal an, Podcast aufzunehmen.
Ist auch schon fast 18 Uhr.
Die Folge geht zum Glück erst in einer Stunde online. Also heute sind wir knapp dran, es ist fast ein Live-Podcast, kann man sagen.
Kann man sagen, ja. Dementsprechend heute auch nicht ganz so lange, aber es soll eher ein kurzweiliger Überblick über Bakterien sein und ganz bisschen auch Antibiotika.
Genau, wir haben nämlich beschlossen, dass unsere Antibiotika-Folge viel zu lange ist, deswegen teilen wir die hier auf. Und heute wollen wir dann eher den kurzen Teil machen, so Einleitung und Teaser ums Thema Bakterien. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr dann alle Details über Antibiotika.
Genau, und über alle Wirkstoffe sozusagen nochmal aufgedröselt. Und jetzt gerade nur so ein kurzer Überblick.
Dann wünsche ich euch viel Spaß.
Genau, also wir wollen ja heute über Bakterien reden. Also ein Bakterium ist ein einzelliges Mikroorganismen. Was ist die?
Muss. Oh Gott. Bakterien sind Mikroorganismen.
Danke. Ja, das wollte ich sagen. Und eins ist halt ein Mikroorganismus ohne Zellkern. Das ist wichtig. Also ein Prokaryont.
Genau. Und ja, bei Prokaryoten ist nämlich der wichtige Teil, dass die DNA nicht wie bei uns Eukaryoten in einem Zellkern ist, sondern dass sie frei im Zytoplasma rumschwimmt.
Genau.
Beziehungsweise in komprimierter Form. Ja, wir haben schon darüber geredet, wann Bakterien so wichtig ist und uns ist aufgefallen, dass es theoretisch im ersten Staatsexamen auch schon mal wichtig war. Aber man muss halt ehrlich sagen, das ist so ein bisschen die Thematik wie so Pilze und Algen. Das hat man tendenziell vernachlässigt.
Ja, total. Also
ja, aber auf jeden Fall zu merken, Prokaryoten, DNA nicht in einem Zellkern, sondern in Form eines so Nukleotids nennt sich das dann.
Eines im Kernäquivalenz, genau.
Genau. Dann?
Genau, dann haben wir halt noch diese strangförmige, in sich geschlossene Molekül, wird halt eben auch als Bakterienchromosom bezeichnet. Und ja, man findet aber im Zytoplasma oftmals auch weitere DNA-Fragmente, genau, auch in geschlossenen Molekülen.
Genau, und wichtig ist noch, dass das ja auch dann diese Plasmide sind. Und ich zum Beispiel in der Forschung arbeite viel mit Plasmiden, weil über Plasmide kann man im Endeffekt DNA-Informationen übertragen. Also zum Beispiel diese ganzen neueren Zelltherapien.
Ja.
Also da werden dann auch Plasmide verwendet, um Geninformationen in Zellen zu bringen.
Genau, die halt herzustellen, was man halt genau möchte. Dann im Endmolekül. Genau, und die werden halt auch unabhängig vom Bakterienchromosom vervielfältigt und können halt bei der Fortpflanzung auch weitergegeben werden.
Genau, und übertragen werden. Und zwar nicht nur für die Forschung, sondern auch schlecht für uns sozusagen von Bakterium zu Bakterium.
Ja.
Wodurch beispielsweise Resistenzen auch von Bakterium zu Bakterium weitergegeben werden können.
Genau. Generell vermehren die sich durch Spaltung, also Zellteilung. Und genau, Bakterien fehlt halt eine komplexe Kompartimierung in Zellorganellen, ganz grundsätzlich.
Dann vielleicht was man schon so ein bisschen fürs Stecks gelernt hatte, so gram-positiv, gram-negativ.
Genau, bei den gram-positiven Bakterien haben wir eine weniger komplexe Zellwand, was wichtig ist. Und ein großer Unterschied ist ja auch, dass Murein 50% der Zellwand ausmacht. Das ist ein sehr großes Molekül, was die Zellwand halt sozusagen aufbaut. Und Murein kann man eben anfärben. Genau.
Genau, und es ist ja so, bei der Gramfärbung wird dann mit Ethanol gewaschen und bei diesen Gram-Positiven hat man eben diese mehreren Murein-Schichten, zwischen denen dann nicht mit dem Ethanol der Farbstoff ausgewaschen werden kann. Deswegen werden die dann blau bei der Gramfärbung und die Gram-negativen Bakterien haben nur so 5-10% Murein und auch so Lipopolysaccharide in ihrer Membran. Und Ja, die ist ein bisschen anders aufgebaut. Und hier muss man auch sagen, die Antibiotika zum Beispiel haben bei den Gramnegativen durch diese Lipopolysaccharide auch eine erschwerte, also die Antibiotika kommen schwerer in die Zelle durch diese komplexere Membran.
Genau.
Ja, und vielleicht, wenn wir schon bei der Zellwand sind, können wir schon mal anteasern. Auf jeden Fall ein wichtiger Wirkort für unsere Antibiotika.
Genau, was wir aber auch gleich nochmal kurz erläutern.
Genau, und dann kann man die ja nicht nur nach Gram-positiv und Gram-negativ einteilen.
Sondern auch nach der Ernährung, also wie sich die Bakterien ernähren, also nach ihrer Kohlenstoff- oder halt Energiequelle. Da gibt es autotrophe Organismen, genau, die eben Photosynthese betreiben oder ihre Energiequelle aus Licht beziehen oder eben Kohlenstoff. Es gibt aber auch chemoautotrophe Organismen, die haben als Energiequelle dann anorganische Substanzen, also Redoxreaktion oder hier auch als Kohlenstoffquelle CO2. Genau, dann gibt es noch heterotrophe Organismen. Da gibt es dann photoheterotrophe Organismen, die dann auch wieder als Energiequelle Licht und beim Kohlenstoff eben organische Verbindungen verwenden. Und es gibt dann noch chemoheterotrophe Organismen, also Chemo, dann Energie oder auch als Energie oder auch Kohlenstoffquelle eben auch organische Verbindung. Also das Organische ist hier wichtig.
Ja, sonst kenne ich auch noch die Einteilung mit anaerob und aerob bei Bakterien. Genau. Also da gibt es verschiedenste Wege, wie man die einteilt. Aber so genau wollen wir jetzt auch gar nicht auf die Bakterien eingehen.
Nur, dass ihr es irgendwie mal gehört habt. Also aus welcher Quelle die ihre Energie beziehen, ist wichtig. Genau.
Fällt mir auch gerade ein, unser MIBI-Praktikum.
Ja, das war eigentlich ganz
Viertes
cool.
Semester.
Und ich habe gesehen, da haben auch voll viele andere Studenten, also auch Zahnis und die Mediziner haben da auch ihr Praktikum.
Hm.
In
ist
Mikrobiologie.
Ja auch bei uns in Berlin an der Charité gewesen.
Ja.
Das war, muss man sagen, aber zeitlich leider sehr blöd gelegt, weil es war wirklich so kurz vorm Staatsexamen. So, man war mit dem vierten fies. Semester durch und dann war halt noch MIBI. Ja, genau. Aber ich würde sagen, was vielleicht noch ganz interessant ist, so ein bisschen, man kennt ja immer diese ganzen Namen von Bakterien, also so Streptokokken oder irgendwelche, ja, keine Ahnung, also
Staphylokokken, ja, Bazillen.
Ja.
Ich weiß noch, früher bei mir beim Kinderarzt, da waren immer so Bilder von
echt?
Bakterien an der Wand.
Ja, vielleicht wollen wir auf so ein paar eingehen. Also zum Beispiel Kokken. Wir haben jetzt schon Kokken gesagt. Ist immer, kann man sich vielleicht auch ganz merken, gut merken, wegen K, kugelförmig. Also Kokken ist erstmal eine Kugel.
Genau, und die kann man, also wir wollen nochmal über die Morphologie sozusagen reden. Und die können sich jetzt verschieden anordnen, diese Kokken. Bei den Streptokokken eben hintereinander und viele in der Reihe. Ein Kokken ist halt eins sozusagen.
Ein Kokken ist eins.
Ja,
also eine Kugel, eine einzelne.
Eine Kugel sozusagen.
Diplokokken werden zwei Kugeln. Genau, wie Marie schon meinte, Streptokokken, so eine Kette so ein bisschen.
Genau. Staphylokokken sind so zusammengelagert, so ein bisschen, aber auch nicht symmetrisch, sondern wie so ein Haufen. Sarzina sind, es sieht aus wie ein Tetraeder so ein bisschen. Und die Tetrade sind halt vier. Ja.
So quadratisch angeordnet, aber das kennt man nicht. Ich glaube, Streptokokken, Staphylokokken ist schon das, was man kennt. Dann hast du ja schon gesagt, Bazillen. Da gibt's dann auch irgendwie so Streptobazillen, die sind dann eher so, das sieht, finde ich, ein bisschen aus wie so eine Tablette, so eine längliche. Wir haben die auch mal die ganzen Formen gelernt in Techno.
Oh Gott, ja.
Oh, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Also wie so eine Kapsel ein bisschen von der Form.
Ja, genau, so halt hintereinander. Also auch ein bisschen wie so eine Zellmembran, also.
Ja? Ja, wie die Membran immer gezeichnet wird.
Wie man die Membran zeichnet. Also, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Aber genau, hintereinander weg auch. Also wie Streptokokken, nur stäbchenförmig sozusagen.
Ja.
Stäbchen? Nee, weiß nicht mehr genau, wie es heißt.
Nee, es hieß anders.
Genau, dann gibt's die Kokobazille, das ist dann wieder eine. Die Bazille, also nee, eine ründlichere. Also die Kombination aus Kokke und Bazille.
Ja, und ich würde sagen, hier brechen wir jetzt auch ab, weil es wird ja ganz schön schlimm, wie wir hier beschreiben. Also guckt euch gerne mal an. Ich glaube, wir können es auch leicht googeln, Bakterien.
Das können wir auch noch machen, oder?
Okay. Dann
also es gibt noch Spirillen und Spirochäten. Das ist wie so eine Schlange hintereinander weg. Fibrionen, die sind so gebogen. Ja gut, verstehe es. Ein bisschen schwierig zu beschreiben.
Ja. Ja. Wir sind ja noch ein Podcast.
Mhm.
Genau, und dann haben wir ja schon gesagt, über Färbung haben wir gesprochen, über Sauerstoff.
Vielleicht nochmal aerob erklären, weil es auch ein Fachwort.
Ja, aerob ist auf jeden Fall, sind sauerstoffverbrauchende Bakterien.
Mhm.
Also Aerobia und Anaerob sind Bakterien, die in sauerstofffreiem Milieu leben können. Anaerobia.
Die brauchen halt gar keinen Sauerstoff.
Genau.
Ja, dann gibt's noch ein paar andere, aber...
Das glaube ich nicht so.
Machen wir nicht, genau. Dann können wir ja noch mal ein paar Beispiele nennen, damit ihr, also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da vielleicht auch ein paar aufzählen kann. Ich weiß noch, fürs Staatsexamen habe ich das nicht alles gelernt, was jetzt was ist, aber man sollte schon irgendwie so einen groben Überblick wissen. Ne? Also ein Vertreter für Gram-positiv sind die Staphylokokken,
Streptokokken,
Enterokokken,
Bazillen,
Clostridioides.
Das ist, sind diese zum Beispiel, diese von den, wenn du Antibiotika einnimmst.
Mhm.
Und dann diese Clostridium difficile. Ja. Ja. Genau, meistens sind das so Kokken. Also auch.
Die Kugelgehäuften.
Genau, das sind jetzt eher so die Gram-positiven.
Genau, und jetzt noch die Gram-negativen. Also Escherichia coli zum Beispiel, das ist sehr bekannt.
Helicobacter pylori, auf jeden Fall auch wichtig.
Dann kleiner Ausreißer, Meningokokken.
Pseudomonas,
Legionellen,
Enterobacter.
Genau, und ganz grundsätzlich eher die stäbchenförmigen.
Genau, und ich meine auch, dass es so war, dass die Gram-Positiven eben eher begrenzt sind. Also das sind eher wirklich die, die wir jetzt vorgelesen haben. Und Gram-Negativ sind sehr viel mehr.
Mhm.
So meine ich es gelesen zu haben. Genau, und jetzt wollen wir noch über ein Thema reden, was leider mehr und mehr wichtig wird.
Genau, die Resistenzen.
Genau. Also das haben wir auch damals für Klifa auf jeden Fall gelernt, für die Klausur, das weiß ich noch. Es gibt verschiedene Mechanismen, nach denen Bakterien Resistenzen bilden. Erstmal grundsätzlich unterscheidet man zwischen primär und sekundärer Resistenz. Mhm. Primäre Resistenzen sind von Natur aus. Zum Beispiel haben von Natur aus, ganz wichtig für alle, die jetzt für Staatsexamen lernen, Cephalosporine eine Enterokokkenlücke. Bedeutet, von Natur aus sind Cephalosporine nicht in der Lage, Enterokokken zu bekämpfen.
Ja.
So. Es gibt aber auch sekundäre Resistenzen.
Genau. Und die können eben ausgelöst werden durch Antibiotikatherapie, aber vor allen Dingen auch durch falsche Antibiotikatherapie. Und es ist eben so, dass es in der Natur ja üblich ist, dass es immer eine Selektion gibt. Das heißt, wenn die Erreger mit dem Antibiotikum in Kontakt kommen oder öfters in Kontakt kommen, gibt es immer welche, die potenziell überleben, weil sie zum Beispiel eine Genmutation haben oder so. Und wenn man die quasi, wenn die sich dann anfangen zu vermehren in Anwesenheit eines Antibiotikums, dann wirkt das halt eben nicht mehr, weil manchmal gibt es halt Mutationen, dass es halt eben plötzlich doch noch resistent ist. Und wenn die sich dann halt vermehren und vor allen Dingen auch dann öfters halt zu viele Antibiotika gegeben werden und so, kann es halt eben dazu kommen, dass sich diese Stämme halt langfristig vermehren.
Hm.
Grob gesagt, ja.
Genau, kann zum Beispiel auch sein, wenn die Compliance der Patienten nicht passt und die Therapie irgendwie nicht richtig passiert. Deswegen auch ganz wichtig, ein Thema, wo wir in der nächsten Folge noch drauf eingehen wollen, das Antibiotic Stewardship.
Genau.
Wo wir Pharmazeuten, Apotheker auch sehr, sehr wichtig sind.
Ja.
genau, aber vielleicht noch mal kurz zu den Mechanismen. Also es gibt verschiedene Mechanismen, wie ein Bakterium resistent werden kann. Beispiele sind enzymatische Veränderungen. Also wenn jetzt beispielsweise ein Antibiotikum ein bestimmtes Enzym hemmt oder so. Oder aber Bakterien Enzyme bilden, die dann wiederum die Antibiotika hemmen. Sagen wir mal zum Beispiel die Beta-Lactamase.
Genau.
Hier Stichwort Amoxiclavulansäure.
Hat einen Sinn, dass da die Clavulansäure drin
ist. Dadurch ist zwar schlechter GIT verträglich, aber ja, Resistenzen sind damit zum Beispiel, also da haben wir wirklich ein Antibiotikum, wo schon was gegen die Resistenz wieder mit drin ist.
Ja.
Genau, beispielsweise Effluxpumpen, also die das Antibiotikum wieder rauspumpen aus dem Bakterium.
Genau, oder wenn der Import halt vermindert ist sozusagen, das ist auch noch ein Grund. Oder wenn Bindungsstellenänderungen halt irgendwie, ja, dann ein Problem sind. Also grundsätzlich ist es einfach auch manchmal ein Zufallsprodukt von den Bakterien, aber weil es so viele sind, passieren halt manchmal DNA-Änderung super schnell, einfach nur durch Mutation oder so. Und wenn dann halt eine Mutation dabei ist, die halt potenziell zum besseren Überleben des Bakteriums führt, dann vermehren die sich natürlich dann wieder rasant schnell und deswegen entsteht so eine Resistenz dann auch schnell, obwohl so eine positive Zufallsmutation gar nicht so wahrscheinlich ist sozusagen.
Nein. Genau, und Plasmide können das Ganze ja auch übertragen, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Von Bakterium insofern. Zu Bakterium dann. Also die kommunizieren dann noch sogar, was uns das Leben nicht leichter macht. Deswegen ist es auch ein wichtiges Thema. Und genau, dieses Stewardship-Programm ist auch super wichtig. Haben wir auch in Clearfield gelernt. Darüber wollen wir auch noch dann in der Folge ein bisschen reden. Genau, dass man nämlich auch Wirkstoffspiegel dann zum Beispiel mal bestimmt und dann genau auch einen Test macht. Was sind es überhaupt für Bakterien? Sind die resistent?
Genau, das hatten wir ja auch zum Beispiel in der Blasenentzündungsfolge gesagt, dass es halt auch sinnvoll ist, Kulturen anzulegen. Genau. Oder eben auch, dass Ärzte nicht immer direkt Antibiotika verschreiben, sondern gucken, ob es vielleicht was Virales ist, wo ein Antibiotikum gar keinen Sinn ergibt. Also
ja. Und ich habe zum Beispiel letztens eine ganz tolle Doku gesehen und da haben sie erzählt, dass man das jetzt auch anfangen muss, für Pilze zu machen. Also es werden jetzt auch Pilzkulturen angelegt und Pilze haben leider auch schon Resistenzen entwickelt.
Mhm.
Ja.
Antimykotika müssten wir auch mal machen, eine Folge.
Voll, das ist auch sehr wichtig.
Gut, wir wollen jetzt aber gegen Ende noch mal so ein bisschen besprechen, was wir in der nächsten Folge besprechen. Also, was gibt es für Antibiotika und wo wirken die im Bakterium?
Genau, wir fangen mal von außen an und gehen dann weiter nach innen. Also, ihr stellt euch jetzt bitte eine Zelle vor.
Oder googelt schnell mal in einem Bakterium.
Also, wir fangen an bei der Zellwandsynthese. Also, wir werden jetzt quasi sagen, welche Antibiotika die Zellwandsynthese sozusagen beeinträchtigen vom Bakterium. Das sind zum Beispiel Beta-Lactame,
Glyco- und Lipoglykopeptide,
dann Phosphomycin. Hier sollte was klingeln bei euch.
Müsstet ihr schon kennen. Sonst hört unsere, war das die letzte? Ja. Blasenentzündung? Ja, war die letzte. Und Bacitracin oder Bakitracin, ich weiß immer nicht.
Bakterien.
Gut, dann haben wir die Zellwand. So, was kommt nach der Zellwand? Die Zellmembran.
Richtig.
Und da gibt's auch zwei Substanzen, die die Membranfunktion beeinflussen können.
Cholestin und Daptomycin.
Mhm, genau.
Na dann.
Vielleicht Proteinbiosynthese weiter. Da haben wir einmal, das ist ja auch ein bisschen anders als in der menschlichen Zelle, wir haben ja 50S und 30S Ribosom. Und am 30S Ribosom greifen in die Proteinbiosynthese
die Aminoglykoside ein und die Tetrazykline. Also die sagen einem meistens auch noch relativ viel in der Praxis.
Mhm.
Genau.
Ich würde auch generell sagen, wenn ich jetzt überlege, was an der 50S-Einheit angreift, nämlich Makrolide, Linkosamide, Streptogramine, Oxazolidone und Chloramphenicol, dann kann man sagen, mit entweder Zellwand oder Proteinbiosynthese ist man in 75% der Fällen richtig, weil man keine Ahnung hat.
Ja.
Dann eins der beiden Gessen einfach, mal so als Tipp.
Dann, was auch noch sehr spannend ist, was man einfach, ich glaube, die haben wir auch schon erzählt in der letzten Folge, könnt ihr sonst auch nochmal nachhören, ist einmal, was die Folsäure-Synthese sozusagen behindert. Einmal im ersten Schritt Sulfonamide und dann in der weiteren Kaskade Trimethoprim.
Genau. Und wenn wir dann ja aus der Folsäure-Synthese die Purinukleotide kriegen, dann geht's ja weiter, dass wir praktisch die Nukleinsäure-Synthese haben. Und da sind die Rifamycine wichtig.
Genau. Also, dass halt eben keine DNA-Bausteine sozusagen gebildet werden können, was ja auch schlecht für die Zelle ist. Und wenn wir dann uns die DNA-Funktion anschauen, da behindern dann Fluorchinolone, Metronidazol und Nitrofurane die Wirksamkeit sozusagen.
Ja, eigentlich wäre jetzt die Proteinbiosynthese viel schlauer gewesen, aber jetzt habt ihr sie schon gehört. Weil jetzt würde die sich ja anschließen sozusagen, wenn wir schon bei der Nukleinsäuresynthese waren und so. Aber ja, ihr müsst ein bisschen flexibel sein heute. Es ist schon Sonntag und es ist spät. Genau, aber so viel erstmal dazu. Wir können auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge wollen wir ein bisschen genauer auf die Wirkmechanismen eingehen, auch vielleicht auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen, auf ein Antibiotikum, bei dem man auf keinen Fall Alkohol trinken sollte.
Ja.
Wegen eines Disulfiram-Effekts. Und
genau, wo es zum Beispiel auch bei einem Antibiotikum zu einer Sehnenruptur kommt, das weiß ich noch, das hat sich bei mir so eingebrannt in der Uni irgendwie. Da dachte ich mir so, ciao, was ist hier los? Oder auch Antibiotika, die zum Beispiel im Stehen eingenommen werden oder wo man sich vor der Sonne schützen muss. Also
genau, auf jeden Fall. Oder was mir auch noch eingefallen ist, ich hatte eins in meiner Klifa-Prüfung, ein Antibiotikum, was nicht im Darm resorbiert wird. Was ich aber trotzdem in meiner Prüfung so angegeben habe erstmal, weil ich hatte ja einen Brownback, aber das haben sie mir verziehen. Also, ihr hört schon, es gibt viele spannende Infos für euch und wir hoffen, die Folge hat euch mal einen guten, groben Überblick gegeben.
Richtig. Und dann habt ihr schon mal einen kleinen Einstieg und beim nächsten Mal dann eben, wie gesagt, mehr zu den Antibiotika, zum Stewardship-Programm, bisschen zum TDM, also ja.
Dann
viel Spaß und wir hören uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao. Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert.
Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.